wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Fußballfreie Zeit, nicht in diesem Jahr. Die Sommerpause, die hat einiges zu bieten an Fußball. Der Confed Cup in Russland läuft. Parallel dazu spielt die U21-Nationalmannschaft, beziehungsweise spielen die U21-Nationalmannschaften in Polen ihre Europameisterschaft aus. Und Frauenfußball gibt es ja auch noch im nächsten Monat. Da sind dann die Damen bei der EM in den Niederlanden. Aber wir kümmern uns jetzt mal in diesem Segment der Sportshow hier auf meinsportradio.de um die U21-EM in Polen. Die deutsche Mannschaft, die hat sich fürs Finale qualifiziert, wird dort dann morgen gegen Spanien spielen und wir werden nochmal genau auf den Weg der deutschen Mannschaft ins Finale zurückschauen und vor allen Dingen auf die Halbfinalpartien, die ja auch noch große Nationen zu bieten hatte. England, Italien neben den Spaniern und den Deutschen ja auch dabei und das machen wir mit Thomas Moch von Cavanis Friseur. Hallo Thomas.
Hallo.
Und der Christian Staffler, der schreibt auch manchmal für Cavanis Friseur. Christian, aber du hast noch einen eigenen Blog.
Hallo, ja genau, ich habe einen eigenen Blog und zwar den Scarico Fußballblog.
Und da kümmerst du dich um was genau? Was ist da dein Spezialgebiet?
Naja, dadurch, dass ich aus Südtirol bin, kümmere ich mich hauptsächlich um italienischen und auch lokalen Südtiroler Fußball, vom Profifußball bis über Amateurfußball. Also. Aber ich habe auch ab und zu internationale Themen.
Also, da könnt ihr einiges schauen. Und jetzt hat sich der Christian natürlich dann vor allen Dingen die italienische U21-Nationalmannschaft bei dieser EM in Polen angeschaut.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ich hatte es angekündigt, wir wollen nochmal zurückblicken auf dieses Turnier mit einer, ja, mit einem kleinen Fokus auf den Halbfinals. 12 Teams insgesamt dabei gewesen bei dieser EM. Erstmals übrigens das größte Feld bisher, aufgeteilt in drei Gruppen. Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite, die kamen weiter, qualifizierten sich für das Halbfinale und der beste Gruppenzweite, das war übrigens die deutsche Mannschaft, punktgleich mit Italien, aber wegen des schlechteren direkten Vergleichs auf Platz 2. Aber ging ja alles gut für die deutsche Mannschaft, trotzdem ins Halbfinale gekommen. Dazu dann noch England, das war der Gegner der deutschen Mannschaft im Halbfinale, Spanien qualifiziert und als Gruppensieger, ich hatte es eben schon gesagt, die Italiener. Dann lasst uns doch mal auf die Halbfinals gucken. Christian und Thomas, schauen wir zunächst mal auf das Halbfinale mit spanisch und italienischer Beteiligung. Die beiden Mannschaften, Thomas, im Vorfeld ja auch sowas wie die großen Favoriten bei diesem Turnier.
Ja, das würde ich auch sagen. Also der Sieger dieses Spiels wäre auf jeden Fall als Favorit ins Finale gegangen. Gerade Spanien ist ja auch mit so ziemlich allem angetreten, was sie so zu bieten hatten. Ja, und damit ist man auch, ich denke, im Finale gegen Deutschland Favorit, die ja jetzt, wie auch die Engländer, nicht mit allen ihren jungen Topstars angetreten sind, gerade wegen des Confed Cups. Mhm.
Jetzt greifst du schon ein bisschen voraus. Lass uns nochmal beim Spiel gegen Italien bleiben. 3:1 ging es am Ende für die Spanier aus. Saúl Ñíguez, der Mann, der mit 3 Treffern erfolgreich war. Was zeichnet ihn aus? Was ist er, der große Star der Spanier für dich aus deiner Sicht bei diesem Turnier?
Naja, mit seinen 5 Toren jetzt ist er auf jeden Fall einer der großen Stars. Ansonsten natürlich Marco Asensio, den ich eigentlich eher als den Shootingstar sehen würde. Der sicherlich eine riesen Zukunft hat, der jetzt im Halbfinale weniger geglänzt hat. Da war natürlich Saúl Ñíguez mit seinen 3 Toren der absolut überragende Mann. Neben auch Dani Ceballos, der auch an allen Treffern beteiligt war und eine Wahnsinnspartie gemacht hat. Aber klar, am Ende stehen natürlich die Tore. Saúl war in den entscheidenden Situationen da, hat ja auch ein wahnsinniges Distanzschusstor da geschossen zum 2:1. Und sicher ist auch er einer der ganz großen Stars. Vor allem zeichnet ihn halt aus, dass er zum einen ein sehr defensiv starker Spieler ist. Er ist ja unter Simeone da jetzt auch geformt. Da muss man das ja quasi. Und trotzdem hat er nach vorne immer wieder seine Momente und kann den Unterschied ausmachen. Das ist natürlich sehr wichtig.
Die Atletico Madrid-Schule, ja, du hast die Defensivstärke der Spanier angesprochen. Das schlägt sich natürlich auch in den Resultaten nieder. Sie sind mit 9 Punkten ohne Niederlage, mit 3 glatten Siegen durch die Gruppe marschiert, hatten zunächst 5:0 gegen Mazedonien gewonnen, überhaupt kein Problem dabei gehabt, gegen Portugal 3:1 gewonnen, das erste Gegentor bei dem Turnier kassiert und dann die Serben noch mit 1:0 geschlagen. Also, Tore schießen sie vorne, hinten kassieren sie keine. Allround-Fähigkeiten würde man das wahrscheinlich nennen, Thomas.
Ja, man ist eigentlich auf allen Positionen sehr gut besetzt. Es steht auch mit Kepa Arrizabalaga ein sehr guter Torhüter hinten drin, der jetzt auch schon bei Athletic Bilbao letztes Jahr sich einen Stammplatz geholt hat. Es passt eigentlich von vorne bis hinten. Man hat keine Spieler, die man jetzt schon an die A-Nationalmannschaft quasi hätte abgeben müssen. Und dieses Team ist sehr vielversprechend.
Mhm. Vielversprechend im Vorfeld auch das Team der Italiener gewesen, Christian. Die haben sich jetzt durch die Gruppenphase mit 2 Siegen, 2:0 gegen Dänemark und 1:0 gegen Deutschland gespielt. Dabei aber dann auch noch eine Niederlage gegen die Tschechische Republik kassiert mit 1:3, auch relativ hoch. Wie schätzt du bisher dann das, oder wie beschätzt du das Turnier der Italiener ein?
Naja, die Italiener sind sehr gut gestartet mit dem Sieg, mit dem 2:0-Sieg zum Auftakt. Danach gegen die Tschechen, glaube ich, haben sie ein bisschen auf die lockere Schulter genommen. Trainer Gigi Di Biagio hat danach auch gesagt, dass es ein bisschen an seine Schuld ist, weil er vielleicht falsch aufgestellt hat. Er hat zum Beispiel die Abwehr auf 2 Positionen verändert. Für Caldara, der eigentlich vor allem gegen Deutschland ein überragendes Spiel gemacht hat, hat er Ferrari gebracht von Hellas Verona und hinten links statt Marecca hat er Calabria gebracht. Ich würde sagen, dass die Italiener im Großen und Ganzen eine sehr starke U21 stellen können. Mhm. Allerdings sicher nicht ganz auf dem Niveau, wie es die spanische Mannschaft ist. Zumal mit Donnarumma schon ein sehr starker Keeper im Tor steht. Allerdings war eigentlich Alex Meret die Nummer 1. Der ist allerdings bei der A-Nationalmannschaft. Also trotzdem glaube ich nicht. Also Donnarumma wird den gut vertreten haben. Und trotzdem haben es jetzt nicht alle Spieler dabei, wie es bei den Spaniern der Fall ist.
Was zeichnet überhaupt die Nachwuchsschule der Italiener mittlerweile wieder aus? Es gab ja mal lange Jahre, wo so ein Loch im italienischen Nachwuchs war. Jetzt hat man den Trichter wieder gefunden, dass sie auf Nachwuchs bauen müssen, auch in der Serie A.
Ganz genau. Es gibt ein paar Vereine in Italien, die sich wirklich der Nachwuchsarbeit verschrieben haben. Atalanta zum Beispiel. Zuletzt hat auch der AC Mailand ein paar sehr vielversprechende Jugendspieler wieder rausgebracht. Und ansonsten wird in Italien einfach ganz viel Spieler verliehen. Also Sassuolo zum Beispiel hat fast keine eigenen Spieler aus der eigenen Jugend. Allerdings haben es ganz, ganz viele von zum Beispiel Juventus oder von Roma zum Beispiel. Pellegrini, ein gutes Beispiel, der vielleicht der beste Spieler bei den Italienern jetzt war in der U21 bei der Euro. Der ist zum Beispiel ausgeliehen. Und das haben die Italiener eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben gute Spieler entwickelt in der Jugend und dann haben sie relativ viel ausgeliehen. Und viele Vereine profitieren davon, auch Empoli zum Beispiel, die jetzt heuer zwar abgestiegen sind. Aber insgesamt haben sie schon sehr gut ausgebildet, die Spieler dann an kleinere Vereine abgegeben, wo sie Spielpraxis sammeln konnten und dann kehren sie wieder zu den Stammvereinen sozusagen zurück mit viel Spielpraxis und auch Erfahrungen auf einem relativ guten Niveau.
Und auch schon ein paar Level darunter wird jetzt ja für den Nachwuchs mehr gemacht. Lokale Jugendzentren sind eingeführt worden. 2017 hat sich der italienische Verband da besser aufgestellt.
Genau, also der italienische Verband macht das jetzt ein bisschen so nach dem Vorbild vom DFB, würde ich sagen. Sie haben angefangen, auch in den kleineren Ortschaften lokale Verbände einzurichten und die scouten dann schon die Spieler vor Ort und dadurch soll die Durchlässigkeit nach oben ein bisschen verbessert werden. Mhm. Also das einfach auch schon aus Regionen, die jetzt nicht so mit Profifußball, sagen wir mal, viel zu tun haben. Ich glaube, Südtirol ist ein gutes Beispiel dafür, wo es nur einen Club gibt, der in der dritten Liga spielt. Mhm. Da gibt es jetzt so Verbände, also der Verband hat Zentren gebaut, wo jetzt die besten Spieler vom Land, die trainieren da, die werden gescoutet und das schon ab dem Alter von 10, 11 Jahren. Und damit soll eben die Durchlässigkeit ein bisschen verbessert werden, damit auch eben Spieler aus solchen Regionen eine Chance haben.
Also mal gucken, was da in Italien nachkommt. Dass die Jugendarbeit sich auf jeden Fall verbessert hat, konnte man ja auch schon vor ein paar Wochen bei der U20-WM sehen. Italien dort ja auch ins Halbfinale vorgestoßen und auch da gab es schon den einen oder anderen, Christian, der durchaus für Furore gesorgt hat.
Ja, genau. Die U20 ist wirklich eine interessante Mannschaft. Das ist nämlich der 97er-Jahrgang. Die waren im letzten Jahr bei der U19-EM, die in Deutschland stattgefunden hat, sind ins Finale vorgestoßen. Da haben sie dann zwar 4-0 gegen die Franzosen verloren. Aber trotzdem ist der 1997er-Jahrgang ein sehr interessanter in Italien. Mhm. Zwei Spieler waren jetzt eh schon dabei bei der U21 mit Chiesa und Pezzella und ist sehr vielversprechend.
Das ist der Sohn von Enrico Chiesa, ne?
Genau, das ist der Sohn von Enrico Chiesa, der ja auch schon Nationalspieler war und bei Siena zum Beispiel und Florenz gespielt hat.
Und natürlich auch in England beim FC Chelsea. Erfolgreich war als Trainer, auch in England gewirkt hat. Also das ist schon jemand, den man im italienischen Fußball auf der Rechnung haben kann. Wen man momentan natürlich auf der Rechnung haben muss, den Namen hast du schon angesprochen, Gianluigi Donnarumma. Der wird ja sowas wie der oder so gehypt wie der neue Buffon, weil er eben als junger Mann schon ins Tor von Milan kam und in der Serie A letztlich Stammspieler war. Thomas, das ist auch einer, der möglicherweise jetzt ja bald in Spanien spielt.
Donnarumma.
Ja, Real Madrid zum Beispiel.
Ja, natürlich wird man als so ein Wahnsinnstalent auf der Position mit allen großen Vereinen in Verbindung gebracht. Ich habe jetzt ja auch gehört, dass dass Juventus interessiert sein soll. Madrid sucht auf jeden Fall noch einen Torhüter. Man hat zwar mit Keylor Navas durchaus einen soliden Rückhalt, aber man hat auch den Anspruch, auf jeder Position eigentlich absolute Weltklasse zu haben. Mhm. Da tauchen natürlich Namen wie Courtois und De Gea und jetzt natürlich auch ein Talent wie Donnarumma immer wieder auf. Ich weiß nicht, ob ich das so als so realistisch einschätzen würde, aber es würde ihm vielleicht weniger schlecht ausgelegt werden, als jetzt innerhalb Italiens zu wechseln.
Wenn man die Torhüterposition sich anguckt, Donnarumma bei Italien, wie sieht's im spanischen Nachwuchs, wie sieht's in der spanischen U21 um die Torhüterposition aus? Ist da schon mal wieder so ein neuer Iker Casillas im Blickfeld?
Ja, ich muss sagen, ich bin von Kepa, von Athletic schon ziemlich begeistert. Er hat jetzt auch die Legende Iraisos letztes Jahr auf die Bank verdrängt und ist eigentlich, es strahlt sehr viel Ruhe aus. Man hat immer das Gefühl, dass man da einen sicheren Torhüter hinten drin hat. Auch Ruben Blanco ist meiner Meinung nach ein sehr talentierter Keeper, war jetzt aber die Großteil der letzten Saison verletzt. Ist überraschend, dass er es überhaupt noch geschafft hat in den Kader. Und ja gut, Paul Lopez hat sich mit dem Wechsel zu Tottenham auf die Insel wahrscheinlich keinen Gefallen getan. Also da sammelt man so schnell keine Spielpraxis. Ich würde Arrizabalaga auf jeden Fall zutrauen, also mindestens noch einige Jahre beziehungsweise eine Karriere, die Torwartposition bei Athletic zu prägen. Mhm. Aber es ist durchaus auch zu höheren Berufen. Also wenn er so weitermacht, kann es durchaus sein, dass die großen Vereine kommen und versuchen zumindest, ihn von Athletic loszueisen. So einfach ist das ja nicht.
Was zeichnet ihn deiner Meinung nach aus? Wo siehst du seine Stärken?
Er ist gerade für den spanischen Fußball nicht unbedingt der wahnsinnig moderne Torhüter. Also es ist nicht mal sein Spiel mit dem Fuß, das ihn sonderlich auszeichnet, sondern er ist unglaublich sicher, was hohe Bälle angeht, was die Fangsicherheit auch angeht. Er lässt selten mal Bälle gefährlich klatschen. Und das gibt einfach seiner Abwehr enorme Sicherheit, dass er auf der Linie steht und die Bälle rausholt.
Christian, wie würdest du seine Fähigkeiten mit dem doch noch etwas jüngeren Donnarumma vergleichen? Arrizabalaga, ganz langsam, der ist 22, Donnarumma ja doch ein paar Jährchen jünger.
Ja genau, Donnarumma selbst ist ein Torhüter, der einfach im Moment auch durch seine körperliche Präsenz besticht. Der ist einfach für sein Alter, der ist ja erst 18, der ist einfach riesengroß, der ist fast 2 Meter groß, hat eine unglaubliche Reichweite mit den Armen und man muss sagen, er ist ein sehr spektakulärer Torhüter. Mit den Füßen ist er jetzt noch nicht kranke, würden wir sagen. Er hat sicher noch Probleme und ich muss auch sagen, jetzt beim U21-Turnier hat er jetzt, glaube ich, nicht so überzeugt. Vor allem die Niederlage gegen Tschechien wurde immer ein bisschen angekreidet in den italienischen Medien, was sicher ein bisschen übertrieben war durch den Hype, der gerade ein bisschen herrscht mit dem nicht verlängern wollen bei Milan. Insgesamt ist er aber schon ein recht kompletter Tormann schon, der, wie gesagt, durch die körperliche Reichweite vor allem besticht. Sonst hat er schon noch sehr viel ausbaufähig. Aber sicher, er kann in jedem Spiel, wenn es darauf ankommt, hält er auch mal einen unhaltbaren.
Wie gesagt, noch sehr entwicklungsfähig, da kann noch einiges kommen. Bestes Torhüteralter ja eher so Ende 20, sagt man ja. Also da hat er noch fast 10 Jahre, um das dann auch wirklich zur vollen Blüte zu bringen, was er so kann. Thomas, wenn wir nochmal vergleichen, der italienische Nachwuchs, der sich jetzt neu aufgestellt hat, das italienische Nachwuchssystem, wie ist das in Spanien organisiert? Ist das besser? Wie würdest du es einschätzen?
Besser ist jetzt die Frage. Man hat auf jeden Fall mit der Entwicklung, denke ich, etwas früher angefangen. Man hat schon, eigentlich schon um die Jahrtausendwende diese Nachwuchszentren da gehabt. Man hatte dadurch auch einen gewissen Vorsprung. Die letzten, jetzt nicht vielleicht die letzten 3-4 Jahre, aber die Zeit davor war man doch recht dominant im Jugendbereich. War jetzt auch mehrmals U19 und U21 Europameister. In der Zwischenzeit haben allerdings, denke ich, diverse Nationen da aufgeholt mit Deutschland, Italien und jetzt natürlich auch vor allem Frankreich. Da sehe ich jetzt eigentlich nicht mehr so die Riesenunterschiede. Man schaut natürlich auch voneinander ab. Und ja, das wird spannend, wer vielleicht nochmal den nächsten Schritt machen kann. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das aussehen soll, aber...
Naja, da wird es ja immer wieder neue Ideen geben, die dann irgendwie reinkommen. Christian, wenn du dir das direkte Duell Italien-Spanien anguckst und dieses doch recht deutliche Ergebnis zugunsten der Spanier, was fehlt den Italienern noch?
Naja, zum einen muss man, glaube ich, sagen, die Italiener sind ein bisschen geschwächt ins Spiel gegangen. Die spielen ja im Augenblick ein relativ klassisches 4-3 beziehungsweise 4-1-4-1. Die hatten 2 Spieler gesperrt, und zwar den Rechtsverteidiger Conti und den rechten Flügelspieler Domenico Berardi, der, glaube ich, schon ein bisschen raussticht aus der U21. Also hatten es schon mal 2 Spieler gesperrt, plus kam einfach dann die dumme rote Karte von Gagliardini dazu. Und im Endeffekt, glaube ich, das hat ihnen das Genick gebrochen. Wobei man sagen muss, dass Spanien schon die bessere Mannschaft war. Trotzdem haben die Italiener es eigentlich ganz gut gemacht, vor allem am Anfang. Danach, wie gesagt, ein bisschen die fehlende Klasse. Ich weiß, ein Calabria ist jetzt kein Conti. Und ein Berardi ist, glaube ich, auch nicht zu ersetzen. Der hat schon mehrere Serie A-Saisons auf dem Buckel. Die rote Karte, glaube ich, war ausschlaggebend von Gagliardini. Die hat ihnen dann den Garaus gemacht. Auch wenn Bernardeschi dann noch das 1-1 schießt, aber... Im Mittelfeld war Spanien dann schon sehr überlegen und da hat Italien nicht mehr viel dagegen zu setzen.
Domenico Berardi, natürlich einer, der schon vor einigen Jahren auf sich aufmerksam gemacht hat, der Mann von Sassuolo Calcio, der ist irgendwann natürlich auch mal reif, dann vielleicht zu einem größeren Verein zu wechseln. Aber Christian, wie ist man momentan zufrieden in Italien mit diesem Abschneiden im Halbfinale bei der EM und mit dem Halbfinale bei der U20-WM?
Ja, man ist eigentlich... Wie gesagt, nach dem Spiel in Tschechien, da gab es schon arge Kritik, eigentlich auch am Trainer, aber vor allem auch an der Mannschaft. Und nach dem Sieg gegen Deutschland, wie es halt in Italien so ist, es gibt nur schwarz oder weiß, war wieder alles gut. Und eigentlich ist man hat schon fast damit ein bisschen gerechnet, dass man gegen die Spanier nicht weiterkommen wird. Deshalb ist die Enttäuschung jetzt nicht so groß im Lager der Italiener, auch bei den Medien. Es ist okay. Man ist eigentlich ganz zufrieden mit dem Turnier. Und vor allem auch mit dem U21-Turnier, wo man sich ja den, mit dem U20-Turnier, wo man sich ja den dritten Platz geholt hat. Also ich glaube schon, dass die Italiener verstanden haben, auch ich glaube, dass die breite Öffentlichkeit, dass sie da wirklich zwei gute Mannschaften nachkommen. Und ich bin schon der Meinung, dass die jungen Spieler, auch wie du angesprochen hast, Berardi, dass die wirklich zu Top-Club wechseln, auch Bernardeschi und so weiter, und dass da was nachkommt.
Und einer, der auch nachkommt, den haben wir bei der U20-WM gesehen, sogar mehrfach, fünffach als Torschützenkönig, Riccardo Orsolini, der gehört ja zum Teil auch Juve.
Naja, der gehört sogar schon ganz Juve, den haben sie nämlich gekauft von Ascoli, also der wird die neue Saison bei Juventus in Angriff nehmen. Inwiefern der jetzt bei Juventus spielen wird, wage ich mal zu bezweifeln. Ich denke mal, den werden sie nach der Vorbereitung ausleihen zu irgendeinem Serie A-Club. Cagliari ist eh schon im Gespräch. Ich glaube, dass das ein bisschen der Weg von Juve überhaupt ist und auch von den anderen Mannschaften eben. Die haben ja mehrere solche junge Spieler. Bei U20 waren ja mehrere dabei, Mandragora zum Beispiel, der eh schon ein Jahr bei Juventus hinter sich hat, der eigentlich ja auch ein fixer Teil von der U21 war und einfach nur aufgrund seiner schweren Knieverletzung, die er heuer hatte, nur zwei Spiele für Juventus bestritten hat. Und Orsolini, glaube ich, ist schon ein gutes Beispiel dafür, dass eben die Serie B auch ein sehr gutes, einen sehr guten Pool an jungen Talenten liefert. Zumal ja mit Andrea Favilli und Casata zwei weitere Spieler von Ascoli zum Beispiel jetzt in der U20 Stammspieler waren, alles 97er.
Thomas, ist die Segunda Division in Spanien ein ähnliches Reservoir an Talenten, wie das in Italien offensichtlich der Fall ist?
In den letzten Jahren tatsächlich ja. Also normalerweise würde man sagen, dass das nicht der optimale Ort ist, um sich da vorzubereiten. Aber Spieler wie Asensio hat ja bei Mallorca seinen Durchbruch geschafft und da schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Oder auch die Innenverteidiger Vallejo bei Saragossa und Meret bei Sporting haben alle in der Segunda ihren Durchbruch gehabt bei kleineren Vereinen und dann eben das Interesse von Madrid oder Meret ist noch nicht gewechselt, wird das aber, denke ich, in nächster Zeit tun. Dadurch eben auf sich aufmerksam gemacht. Insofern, ja, in letzter Zeit haben sich da tatsächlich einige größere Talente auch bei den kleineren Vereinen gezeigt.
Also mal gucken, was da noch nachkommt und vor allen Dingen, was die Spanier dann im Finale gegen Deutschland machen werden. Und über die deutsche Mannschaft sprechen wir jetzt hier gleich auf meinsportradio.de in unserem U21-EM-Halbfinal-Rückblick hier im Rahmen der Sportshow mit Christian Staffler und Thomas Moch.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Da sind wir wieder hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Christian Staffler und Thomas Moch von Cavanis Friseur. Die beiden schreiben unter anderem eben für dieses Portal, was sich ja sehr mit internationalem Fußball auseinandersetzt. Und wir schauen hier mal auf die U21-EM, vor allen Dingen auf die Halbfinals zurück. Haben eben das Duell der Italiener und der Spanier angeschaut. Jetzt schauen wir mal auf das zweite Halbfinale, aus dem sich Deutschland dann ja für das Finale qualifiziert hat. Wird ja dann auf Spanien treffen im Endspiel. Und die Deutschen, die brauchen das Elfmeterschießen, um sich gegen England durchzusetzen. 2:2 stand es nach regulärer Spielzeit und wie es immer so ist, wenn Deutschland und England in einem Elfmeterschießen, in einem K.O.-Spiel aufeinandertreffen, am Ende gewinnen die Deutschen. So sah es dann zumindest wieder aus. Christian, wenn du das Spiel angeschaut hast, wo sind die Unterschiede gewesen zwischen der englischen und der deutschen Mannschaft? England ja auch einer der eigentlichen Mitfavoriten gewesen, hat im Eröffnungsspiel dieses Turniers 0-0 gegen Schweden gespielt, danach recht souverän sich gegen die Slowakei und Polen durchgesetzt. Klarer Gruppensieger in der Gruppe A gewesen, Deutschland hinter Italien, dank des direkten Vergleichs, Tabellenzweiter gewesen. Sind das im Vergleich mit den beiden anderen Halbfinals die Mannschaften, die im Nachwuchsbereich eher noch Defizite haben, oder wie würdest du es einschätzen?
Ich würde nicht sagen, dass die Deutschen Defizite im Nachwuchsbereich haben. Ich würde einfach sagen, dass sie aufgrund des Confed Cups eine schwächere U21 stellen. Trotzdem glaube ich, dass das Spiel gestern von Deutschland sehr gut war und am Ende haben sie auch verdient gewonnen. Ich glaube, dass ein Elfmeterschießen immer ein bisschen Glückssache ist, aber im Endeffekt hat sich Deutschland verdient durchgesetzt, auch weil sie die stärkere Mannschaft waren, die ausgereiftere Mannschaft waren. Mhm. Bei den Engländern, sie haben gut mitgehalten, sie haben ein relativ gutes Spiel gezeigt, im Endeffekt aber war es, finde ich, Deutschland war eine Klasse besser.
Thomas, wie hast du es gesehen?
Ja, würde ich eigentlich auch sagen, dass Deutschland hätte auch schon während der regulären Spielzeit locker gewinnen können. Ich muss sagen, ich finde die deutsche Mannschaft, also man könnte jetzt natürlich auch anfangen, wie der Werder alles nicht dabei ist, das ist auch sehr prominent, aber die deutsche Mannschaft, die dabei ist, finde ich eigentlich auch schon ziemlich gut. Sie waren auf jeden Fall und sie stehen jetzt im Finale, aber waren auch von Beginn an einer der Mitfavoriten. Und letztlich... Ja, England hat, denke ich, die einfachste Gruppe gehabt. England hat sich gut verkauft, aber letztendlich fand ich das deutsche Team dann doch ein gutes Stück stärker.
Christian, wenn man jetzt schaut, du hast gesagt, die Auswirkung vom Confed Cup natürlich da, die Namen, das hatte Thomas gesagt, die durchaus prominent, die dann eben fehlten. Immer ein bisschen schade, dass so zwei Wettbewerbe parallel stattfinden und dann bei einem Turnier zumindest nicht die allerbeste Mannschaft dann antreten kann.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher schade, wobei man auch sagen muss, dass die Deutschen das, glaube ich, schon bewusst so gemacht haben, wenn man sieht, wen es für die A-Nationalmannschaft alles nominiert haben. Da fehlen, oder beziehungsweise das ist eigentlich auch schon eine Nachwuchsmannschaft, die dort spielt beim Confed Cup. Deshalb glaube ich, dass sie das relativ bewusst so gemacht haben, um einfach auch ein bisschen perspektivisch zu arbeiten. Auch ich glaube, dass einige von der U21 ein Thema werden könnten für die nächste Weltmeisterschaft, die nächstes Jahr stattfindet.
Thomas, was ist denn die Rangordnung? Macht das dann aus deiner Sicht Sinn, die Spieler, die jetzt auch in der U21 durchaus brillieren und reüssieren könnten, dann zum Confed Cup zu ziehen? Ein Turnier, was zwar auch wichtig ist, aber was ja doch einen anderen Stellenwert vielleicht hat als eine EM auf U21-Level.
Ja, ich denke, da geht es eher darum, dass Jogi Löw jetzt halt die Spieler auch noch besser kennenlernt und sie auch im Verbund mit anderen, vielleicht etwas schon zumindest etwas erfahreneren Spielern, wie jetzt eben Julian Draxler, sich miteinander einfinden können und er sieht, wer eigentlich davon die Kandidaten sind, die er zur WM dann in Russland mitnehmen kann oder will. Das könnte er jetzt in dem Ausmaß, sie wirklich so im Training zusammen zu haben, nicht, wenn diese Spieler bei der U21-EM wären. Klar kann man sich da auch immer präsentieren, aber ich denke, es steht jetzt im Vordergrund, mal da ein Team für die Zukunft zu bilden.
Das ist natürlich das große Ziel auch von Jogi Löw, dann im nächsten Jahr mit der A-Nationalmannschaft in Russland möglicherweise den Titel zu verteidigen und dass da der ein oder andere, der eigentlich auch für die U21 spielberechtigt wäre, durchaus Chancen hat, im A-Nationalteam mitzuhalten. Das haben wir ja beim Confed Cup dann auch gesehen. Christian, von denen, die da sind in Polen, die mitspielen bei der U21, die in Stefan Kunz' Aufgebot stehen, wer hat dir denn da am besten gefallen? Davy Selke?
Ich bin generell nicht so ein Fan von Davy Selke, muss ich zugeben. Was mich sehr beeindruckt hat, war die Innenverteidigung um Kempf und Stark. Ich finde, die zwei sind wirklich zwei sehr große Innenverteidiger-Talente, wo es in Deutschland ja zuletzt, glaube ich, jetzt sicher mit Süle hat man einen, aber ein bisschen gehackt hat. Ich glaube, da kommen wirklich zwei sehr, sehr talentierte und fähige junge Innenverteidiger nach. Ansonsten muss ich schon zugeben, Arnold im Mittelfeld ist ein Spieler, der mir sehr gut gefällt. Und ja, ich glaube, die deutsche Mannschaft ist allgemein sehr homogen, ohne richtige Riesenstars jetzt. Oh. Also sie haben jetzt keinen Saul Niguez oder einen Domenico Berardi drinnen. Die sind eben bei der A-Nationale, aber insgesamt ein sehr homogenes Team mit keinen Schwächen und auch in der Breite sind sie wirklich sehr gut besetzt.
Thomas, wer hat dir am besten gefallen? Wie würdest du rausheben aus der deutschen Mannschaft?
Ja, das ist schwierig. Mir hat, also zum einen muss ich sagen, dieses Mittelfeld, Deutschland hat ein sehr spielstarkes Mittelfeld aufgeboten. Ich bin auch ein Fan von Max Meyer und fand es schade, wie wenig er jetzt letzte Saison zum Zug gekommen ist. Er brilliert meiner Meinung nach jetzt auch bei der EM. Wer mir wirklich überraschend gut gefallen hat, ist Jeremy Toljan. Das ein Außenverteidiger in einem deutschen Team. Er ist jetzt jemand, den man so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass oder auch immer noch hat eigentlich, dass er mal ein Kandidat werden könnte für eine Nationalmannschaftsposition. Aber ich fand das sehr stark, wie er da jetzt auf der rechten Seite immer wieder Druck gemacht hat. Generell lässt Kunz ja die Außenverteidiger sehr hoch agieren und das war beeindruckend. Das kannte ich jetzt so noch nicht von ihm.
Stammposition eigentlich ja linker Verteidiger, kann aber im Abwehrbereich alles spielen, ist natürlich dann vor allen Dingen, Christian, auf einer Position sehr begehrt, wo in Deutschland, aber eigentlich im Weltfußball generell ja auch der Nachwuchs sehr rar ist und vor allen Dingen auch sehr gesucht ist. Linker oder rechter Verteidiger?
Na, auf jeden Fall. Außenverteidiger war ein bisschen eine Position, denke ich, wo in den letzten Jahren, ich würde jetzt nicht mal sagen, in Deutschland nur, ich würde das, glaube ich, ausweiten auf den internationalen Fußball, mit einigen Ausnahmen sicher, wo man Spanien wieder hervorheben kann. Ein bisschen eine Position, wo es ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hat, bei vielen Mannschaften. Auch wenn man die Ligen anschaut, richtige Weltklasse-Außenverteidiger sind schon Mangelware. Und ich glaube, dass gerade die Deutschen da einen sehr guten Weg gegangen sind und ein bisschen da, glaube ich, auch von Pep Guardiola profitiert haben, der einfach auch mal einen Mittelfeldspieler auf die Außenverteidigerposition gesetzt hat. Im Endeffekt Yannick Gerhardt auf der anderen Seite ist auch nichts anderes. Der hat bei Köln, glaube ich, in der Jugend relativ häufig auch im Mittelfeld gespielt und dadurch sind sie relativ spielstark und eben mit den Rollen, die viele Trainer jetzt vergeben, die Außenverteidiger was ins Mittelfeld einrücken und so Sachen, glaube ich schon, dass das in Zukunft wieder ein bisschen anders wird und eben auch Deutschland hat jetzt, glaube ich, schon im Jugendbereich auch sehr gute Außenverteidiger wieder, bringen es damit, wobei die eben nicht gelernte Außenverteidiger sind, sondern ganz viel eben defensive Mittelfeldspieler.
Aber das hattest du ja angesprochen, das hat ja entsprechende Vorteile dann auch, die taktische Schulung aus dem Mittelfeld dann mit auf die Außen zu nehmen und dann kommt vielleicht irgendwann mal ein neuer Philipp Lahm, das wäre ja dann auch für den Bundestrainer, aber auch für die Trainer in der Bundesliga natürlich dann ein ganz besonderes Geschenk. Die Torhüterposition bei den Deutschen müssten wir vielleicht auch nochmal besprechen, Thomas, wenn du jetzt Pollersbeck vergleichst mit Donnarumma oder auch dem spanischen Keeper, wie siehst du da die Unterschiede?
Ich muss sagen, ich hatte Pollersbeck überhaupt noch nicht auf dem Schirm, eigentlich keinen der Torhüter, die jetzt da jetzt für Deutschland mitgefahren sind. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel von ihm gesehen, eigentlich nur dann das, was er da gestern gezeigt hat. Es wird einen Grund haben, dass er jetzt mit dem HSV von einem Erstligisten verpflichtet worden ist. Es hieß ja auch, dass er nie wirklich ein Elfmeterschießen hatte die letzten Jahre und dann kommt er da quasi mehr oder weniger, unvorbereitet nicht, aber ohne die entsprechende Erfahrung und hält 2 Elfmeter. Das ist schon beeindruckend, aber wie er es so normalerweise spielt, könnte ich jetzt nicht sagen.
Christian, war das einer, den du auf dem Zettel hattest? Er kommt ja aus Kaiserslautern ursprünglich, aus der guten alten Gerry Ehrmann Torwartschule. Da sind ja schon einige gute Torwarttalente hervorgegangen. Tim Wiese zum Beispiel oder Roman Weidenfeller. Das sind ja alles keine Unbekannten. Die haben ja schon durchaus Potenzial mitgebracht und ja auch schon einiges gewonnen in ihrem Leben. Pollersbeck, da ein würdiger Nachfolger?
Ja, das stimmt. Die Kaiserslautern-Schule ist eh sehr bekannt. Und naja, ich finde Pollersbeck jetzt, ich bin ein bisschen kritisch dem gegenüber, muss ich zugeben. Ja, ich glaube, der hätte nicht gespielt, wenn sich nicht der Torhüter von Mainz verletzt hätte. Allerdings muss man sagen, dass er ein sehr gutes Turnier gespielt hat jetzt. Insgesamt finde ich ihn ein bisschen, naja, in allen Bereichen, sagen wir es mal so, stark ausbaufähig. Ich finde nicht, dass er, vor allem wenn man denkt, dass er eine, glaube ich, eine Spielervergangenheit hat als Feldspieler, finde ich, dass er mit dem Fuß nicht wirklich stark ist. Es gab Szenen, da haben sie ihn nicht angespielt und haben stattdessen Pässe nach vorne riskiert, um sich zu befreien, obwohl er Torhüter frei gewesen wäre. Ich finde den Pollersbeck ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor im deutschen Spiel. Ich glaube, man merkt es auch daran, er wird dauernd gelobt nach den Spielen von den Trainern, von den Mitspielern. Das klingt für mich ein bisschen so, ja, sind immer alle darauf bedacht, ihm ein bisschen, naja, Selbstvertrauen zu geben, obwohl er eh Stammtormann bei Kaiserslautern war. Also, er wird jetzt nicht schlecht sein, aber ich finde, der kann jetzt nicht mithalten mit den anderen deutschen Torhütern, die was im Moment, ja, spielen mit einem Ter Stegen, einem Bernd Leno. Da finde ich, fällt der schon ein bisschen ab.
Die sind natürlich bei der A-Nationalmannschaft momentan, von daher in der U21 der Weg frei jetzt für Pollersbeck momentan. Julian Pollersbeck also in der nächsten Saison beim HSV.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die U21-EM in der Sportshow hier auf meinsportradio.de. Christian Staffler und Thomas Moch für cavanisfriseur.de unter anderem an der Feder. Die sind heute bei uns und blicken mit uns zurück und vor allen Dingen voraus auf das Finale zwischen Deutschland und Spanien bei der U21-EM in Polen. England, wie gesagt, im Halbfinale nach Elfmeterschießen geschlagen. Thomas, jetzt kommen die Spanier. Du hast vorhin schon gesagt, Spanien würdest du als Favorit einschätzen. Was müssten die Deutschen denn machen, um Spanien zu schlagen?
Ja, mehr Tore schießen als die Spanier. Wäre immer ein guter Anfang.
Wie macht man das? Weil gerade eben die Defensive der Spanier ja von dir schon hervorgehoben wurde.
Ja, das spanische Team spielt jetzt nicht so dominant, wie man das vielleicht von spanischen Teams gewohnt ist. Man kann durchaus probieren. Ich bin fast der Meinung, dass rein vom Spielerischen her da Deutschland im Mittelfeld mindestens mithalten kann. Also man kann durchaus probieren, ihnen spielerisch den Schneid abzukaufen und muss dann halt aber aufpassen, denn die individuelle Klasse bei den Spaniern in der Offensive ist halt auch enorm hoch. Dass man da vor allem einen Asensio irgendwie in den Griff bekommt. Das wird eine der Hauptaufgaben sein. Das Mittelfeld der Deutschen würde ich jetzt auch halt nicht als außerordentlich defensiv stark einschätzen. Das könnte vielleicht noch ein Problem werden. Letztendlich muss man einfach einen guten Tag haben und dann ist auch diese spanische Mannschaft nicht unschlagbar. Die Spanier haben jetzt des Öfteren zumindest mal eine Halbzeit mindestens ebenbürtige Gegner gehabt. Die Portugiesen und die Italiener haben lange mitgehalten. Und ja, wenn man das über ein ganzes Spiel machen kann und nicht nur über gut eine Halbzeit, dann hat man da auch eine Chance zu gewinnen als Deutschland.
Christian, traust du der deutschen Mannschaft das zu, die spanischen Stärken zu eliminieren oder die Fehler der Spanier, die kleinen Anfälligkeiten dann so auszunutzen, dass das über 90 Minuten noch funktioniert?
Naja, ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass die Deutschen das Spiel gewinnen werden oder das Spiel gewinnen können. Sicher können sie es gewinnen, aber ich bin schon eher der Meinung, Spanien geht als relativ klarer Favorit in das Endspiel und ich würde, wenn ich eine Schwäche bei den Spaniern sehe, dann würde ich die Schwäche eh in der Defensive sehen. Offensiv sind sie zu stark und ich glaube nicht, vor allem im Mittelfeld sind sie wirklich sehr gut besetzt und machen es auch sehr gut. Wie gesagt, ich sehe Deutschland als klaren Favorit und glaube nicht, dass Spanien als klaren Favorit und glaube nicht, dass Deutschland in diesem Spiel viel reisen wird. Hm. Bin ich der Meinung.
Also werden wir dann natürlich auch mal im Blick behalten. Wollt ihr euch zum kleinen Tipp hinreißen lassen, Thomas?
Ui, ja, 3-1 war immer ein schönes Ergebnis für die Spanier bei dem Turnier, würde ich auch sagen. So gewinnen sie im Finale.
Das würde dann die Gegentoranzahl der deutschen Mannschaft bis dato, bis zum Finale dann verdoppeln. Christian, glaubst du auch, dass es so hoch ausgeht?
Ja, es ist gut möglich, dass die Spanier den Deutschen ein paar Tore einschenken. Ich bin kein großer Tipper, also trotzdem Samas, ich würde sagen, es wird der 2-0.
Okay, also kein Tor für die deutsche Mannschaft, die ja doch die ein oder andere Chance hatte liegen lassen in den bisherigen Spielen bei diesem Turnier. Wir haben die Engländer jetzt eben so ein bisschen außen vor gelassen. Die müssen wir natürlich auch nochmal zumindest dahingehend würdigen, dass sie das Halbfinale geschafft haben, Christian. Und auch da, wie schon bei der U20-WM, wo sie ja erstmals Weltmeister geworden sind, den ersten WM-Titel dann auch einer Mannschaft, auf einer englischen Mannschaft seit über 50 Jahren eingefahren haben. Also da kommt auch was nach. Nachwuchsmäßig, obwohl die Premier League ja immer immer so gesehen wird, als wenn Nachwuchsspieler dort gar keine Chance haben.
Ja, sicher. Bei den Engländern kommt auch einiges nach, das muss man schon sagen. Man darf auch nicht vergessen, zum Beispiel der Tormann von den Engländern, der ist ja, glaube ich, letztens gewechselt für eine Rekordsumme. Und ich finde schon, dass bei den Engländern einiges nachkommt. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die englische Liga einfach ein bisschen schwieriger ist für junge Spieler, gerade weil es halt eben relativ, sagen wir mal, die finanzstärksten Teams sind und einfach, sagen wir es mal so, ein englischer Spieler hat es schwerer als, glaube ich, vielleicht in Deutschland oder in Italien zurzeit, weil einfach auch die finanziellen Mittel für die Vereine höher sind. Trotzdem haben es einige sehr interessante Spieler dabei. Ich würde vielleicht einen Rechtsverteidiger, den Chambers, ein bisschen hervorheben, der wirklich auch ein sehr gutes Turnier gespielt hat und ein sehr interessanter Mann ist und bei Arsenal sicher einen Club hat, wo er, ich würde sagen, vor allem wenn Hector Bellerin den Club verlässt, dann würde ich schon sagen, dass er auf den setzt.
Zum Torwart können wir nochmal sagen, Jordan Pickford heißt der Mann, 28,5 Millionen Euro musste Everton für seine Dienste an den IFC Sunderland zahlen.
Der Preis ist sicher viel zu hoch, aber darüber lässt sich streiten. Deswegen finde ich, dass er ein bisschen überbewertet wird. Also er wird sicher ein guter Tormann werden, ob es zum Weltklasse-Tormann reicht, das wage ich zu bezweifeln.
Also wo er im Ranking stehen würde zwischen den Torhütern, die wir bisher verglichen haben. Thomas, magst du da irgendwie dich festlegen? Sagst du erster, zweiter, dritter, vierter Platz von den Torhütern, die wir hier eben schon beim Wickeln hatten?
So ein Ranking ist etwas unfair, würde ich sagen. Überbewertet würde ich ihn jetzt fast nicht nennen. Natürlich ist die Ablöse, kann man sagen, zu hoch, aber das liegt halt einfach daran, dass er Engländer ist und die Engländer die Talente, die sie haben, unbedingt in ihren Clubs haben möchten und dann sind die Ablösen halt schon mal höher. Er hat natürlich jetzt nicht den Status als Supertalent wie ein Donnarumma. Ich würde wahrscheinlich trotz der hohen Ablösesumme auch einen Arrizabalaga vor ihm einordnen, wenn ich es denn müsste, aber er kann einen ja bei Everton eines Besseren belehren.
Was die englische Presse an Jordan Pickford vor allen Dingen gut fand, war, dass er, so schrieb es zumindest der Daily Star in der letzten Saison, oftmals einer der kreativsten Spieler im Team war, also offensichtlich mit dem Ball am Fuß auch ein bisschen was anfangen kann. Aber das ist natürlich auch noch nicht alles, was einen Torhüter auszeichnet. Wir werden den natürlich in der Premier League-Saison dann auch mal ein bisschen begleiten und ein bisschen draufschauen, was er dort machen kann. Nächste Saison die Premier League natürlich auch hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Ein großes Thema. Und das Thema heute unseres Podcasts war U21 EM in Polen, die Halbfinals und der Ausblick auf das Finale. Und für diesen Ausblick und die Analyse der Halbfinals danke ich Christian Staffler und Thomas Moch. Die beiden schreiben unter anderem für Cavanis Friseur. Und da solltet ihr mal vorbeischauen. Schöne, interessante Artikel aus der Welt des internationalen Fußballs. Spanien, Italien, auch England und natürlich auch internationale Ländervergleiche. Vielen Dank euch beiden.
Ja, immer gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.